durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Hiob und seine drei Freunde. Über ihren Besuch hat er sich mächtig gefreut, denn auf sie ist Verlass. Sie lassen sich nicht nur dann bei ihm blicken, wenn es etwas zu feiern gibt. Sie sind auch dann zur Stelle, wenn Not am Mann ist oder wenn der Mann in Not ist. Und das ist Hiob wahrhaftig. Denn der Satan hat von Gott die Erlaubnis bekommen, Hiob auf die Probe zu stellen. Er möchte Gott beweisen, dass Hiob nur deshalb ein so frommer und rechtschaffener Mann ist, weil er von Gott mit einer großen Familie und mit materiellen Gütern gesegnet wurde. Davon ist nun kaum noch etwas übrig. Hiob hat seine 10 erwachsenen Kinder verloren, außerdem einen Großteil seines Besitzes und sogar noch seine Gesundheit. Die drei Freunde Hiobs sind also zur Stelle, als es ihm so richtig mies geht. Sie können seine Verzweiflung nachvollziehen. Doch ihr eigener Glaube an Gott erweist sich dabei als ziemlich festgefahren. Weil Gott ein gerechter Gott ist, kann es in ihren Augen nur einen Grund geben, warum Hiob so sehr leiden muss. Hiob muss sich an Gott versündigt haben. Soweit eine kurze Zusammenfassung der ersten 6,5 Kapitel des alttestamentlichen Hiob-Buches. Ich freue mich, dass Sie durch die Bibel wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen dazu. Eliphas, einer der drei Freunde Hiobs, hat in seiner Rede immer wieder durchblicken lassen, dass er Hiob für einen unbußfertigen Sünder hält. Für einen Sünder, den Gott gewissermaßen zwingen muss, endlich Buße zu tun. Ich aber würde mich zu Gott wenden und meine Sache vor ihn bringen, hält Eliphas ihm vor. Und weiter, widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht. Doch all diese gut gemeinten Ratschläge laufen ins Leere, weil Hiob nicht gegen Gott gesündigt hat und weil die Ursache für sein Leid eine andere sein muss. Wie bereits am Ende der letzten Sendung gehört, bringt Hiob in seiner Antwortrede an Eliphas zum Ausdruck, dass er über dessen Ratschläge enttäuscht ist und auch von den anderen beiden Freunden kaum noch Trost erwartet. In Kapitel 6, Abvers 15 wird Hiob mit den Worten zitiert, »Meine Brüder trügen wie ein Bach, wie das Bett der Bäche, die versickern, die erst trübe sind vom Eis, darin der Schnee sich birgt, doch zur Zeit, wenn die Hitze kommt, versiegen sie. Wenn es heiß wird, vergehen sie von ihrer Stätte. Ihr Weg windet sich dahin und verläuft. Sie gehen hin ins Nichts und verschwinden.« In diesem Abschnitt vergleicht Hiob seine drei Freunde mit einem sprudelnden Bach, den er aus der Ferne entdeckt hat. In seiner größten Not, als er gerade seine Familie und seinen Besitz verloren hatte, da erhoffte er sich von ihnen Rat und Trost. Dabei erhoffte er sich wirklich viel von ihnen, weil er sie, bildlich gesprochen, eben nicht für ein mickriges Rinnsal hielt, das den Wasserbedarf einer Karawane kaum decken kann. Sondern er hatte einen reißenden Bach vor Augen, der im Frühjahr nach der Schneeschmelze anschwillt und alles Land in der Umgebung mit dem dringend nötigen Wasser versorgt. Doch dann, als Hiob den Beistand seiner Freunde in Anspruch nehmen wollte, da erging es ihm wie manchen Karawanen in der Wüste, die ihren Weg verlassen, um sich an dem besagten Bach zu erfrischen. Doch der ist schon längst wieder ausgetrocknet, und die Reisenden kommen in der Wüste um. Weiter ab Vers 19. Die Karawanen von Thema blickten aus auf sie. Die Karawanen von Saba hofften auf sie. Aber sie wurden zu Schanden über ihrer Hoffnung und waren betrogen, als sie dahin kamen. So seid ihr jetzt für mich geworden. In der letzten Sendung habe ich es bereits angedeutet. Das Bild von dem reißenden Bach, der den Durstigen letztlich kein Wasser geben kann, sondern der im Gegenteil Menschen auch noch ins Verderben lockt, wenn sie ihren Weg verlassen. Im hebräischen Originaltext erinnert das alles an die Beschreibung einer sogenannten Fata Morgana. Da entdecken einige Leute aus einer Karawane, die langsam durch die Wüste zieht, plötzlich am Horizont einen sprudelnden Bach. Der Weg dorthin scheint nicht besonders weit. Und nichts wäre in dieser Situation ja sinnvoller, als die zur Neige gehenden Wasservorräte aufzufüllen. Doch während des Weitergehens verschwindet der Bach scheinbar, als ob er innerhalb kürzester Zeit vertrocknet wäre, bis allen schließlich klar wird, dass sie dem Trugbild einer Fata Morgana aufgesessen sind. Dabei handelt es sich um eine optische Täuschung, die dann entstehen kann, wenn sich eine Landschaft an der Grenze zwischen einer warmen und einer kalten Luftschicht spiegelt. Gerade in der Wüste kann es lebensgefährlich sein, wenn ohnehin schon erschöpfte Menschen einem solchen Trugbild entgegenlaufen. Das kostet unnötige Kraftreserven. Heute ist das, natürlich in einem übertragenen Sinne, nicht viel anders, wenn wir uns für unser Leben kleinere und größere Ziele stecken, die wir unbedingt erreichen wollen. Manches davon entpuppt sich im Laufe vieler Jahre als Trugbild. Und im schlimmsten Fall erkennen wir erst am Ende unseres Lebens, dass wir dafür viel zu viel Zeit und Kraft investiert haben, während andere wirklich wichtige Dinge zu kurz gekommen sind. Zurück zu Hiob. Er ist also enttäuscht darüber, dass ihm seine Freunde mit ihren klugen Ratschlägen nicht nur nicht helfen können, sondern dass sie ihn mit ihren Vermutungen und Unterstellungen sogar noch tiefer in die Verzweiflung treiben. Hiobs Vorwürfe sind hart, aber berechtigt. Ich lese weiter ab Vers 21, zweite Hälfte. Weil ihr Schrecknisse seht, fürchtet ihr euch. Hab ich denn gesagt, schenkt mir etwas und bezahlt für mich von eurem Vermögen und errettet mich aus der Hand des Feindes und kauft mich los von der Hand der Gewalttätigen? Belehrt mich, so will ich schweigen, und worin ich geirrt habe, darin unterweist mich. Wie kräftig sind doch redliche Worte. Aber euer Tadeln, was beweist das? Gedenkt ihr, Worte zu rügen? Aber die Rede eines Verzweifelten verhallt im Wind. Ihr freilich könntet wohl über eine arme Weise das loswerfen und eure Nächsten verschachern. Nun aber hebt doch an und seht auf mich, ob ich euch ins Angesicht lüge. Kehrt doch um, damit nicht Unrecht geschehe. Kehrt um. Noch habe ich Recht darin. Ist denn auf meiner Zunge Unrecht oder sollte mein Gaumen Böses nicht merken? Soweit die Verse 21 bis 30. Was auch wir schon längst bemerkt haben, veranlasst Hiob zu deutlichen Worten gegenüber seinen Freunden. Vieles von dem, was Eliphas als erster Redner gesagt hat, ist zwar prinzipiell wahr und richtig, aber auf Hiob und seine Situation trifft es nicht zu. Und deshalb trifft es ihn auch nicht in seinem Herzen, sondern bringt ihn höchstens, wie man so schön sagt, auf die Palme. Wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, erschrecke ich darüber, wie oft auch ich andere Menschen sozusagen gemaßregelt habe, ohne ausreichend auf ihre persönliche Situation einzugehen. Wie oft habe ich auf der Kanzel gestanden und fromme Antworten auf Fragen gegeben, die niemand gestellt hat. Natürlich sind Christen und unter ihnen auch die Pastoren keine fehlerlosen Menschen. Aber Hiobs Antwort auf die Rede seines Freundes Eliphas versetzt mir schon einen Schrecken, weil ich mich selbst in der Rolle des Eliphas erkenne. Vor einigen Jahren habe ich von einer Person erfahren, die beim Arzt die Diagnose Arthritis bekam, also Gelenkverschleiß. Einige Zeit später hat sich jedoch herausgestellt, in Wahrheit handelte es sich um Krebs. Tragischerweise musste dann ein Krebsspezialist dem Patienten mitteilen: Tut mir leid, aber da ist nichts mehr zu machen. Wären Sie doch früher zu mir gekommen. Ich habe den Eindruck, dass sich Hiob in einer ähnlichen Lage sieht. Er stellt fest, dass sein ganzes Leben aus den Fugen geraten ist. Ja, dass sich der ganze Zorn Gottes über ihn zu entladen scheint. Deshalb sehnt sich Hiob danach, die richtige Diagnose zu bekommen, um das, was falsch läuft in seinem Leben, wieder in richtige Bahnen lenken zu können. Doch stattdessen konfrontieren ihn seine Freunde mit lauter Fehldiagnosen. Und er hat Angst davor, dass es eines Tages, selbst wenn er die richtige Diagnose dann noch bekommen sollte, zu spät sein könnte für eine lebensrettende Maßnahme. Wir erreichen nun das siebte Kapitel des Hiob-Buches und hier wird die erste Antwortrede Hiobs an Eliphas einfach nahtlos fortgesetzt. Hiob spricht: Muss nicht der Mensch immer im Dienst stehen auf Erden, und sind seine Tage nicht wie die eines Tagelöhners? Wie ein Knecht sich sehnt nach dem Schatten und ein Tagelöhner auf seinen Lohn wartet, so hab ich wohl ganze Monate vergeblich gearbeitet, und viele elende Nächte sind mir geworden. Allmählich ändert sich der Tonfall in Hiobs Antwortrede. Hat er bisher vor allem seinen Freunden Vorhaltungen gemacht, so beklagt er nun ganz allgemein die Mühsal, mit der sich ein jeder Mensch durchs Leben quält. Dafür gibt's ohnehin nur einen geringen Lohn. So sieht es jedenfalls Hiob in seiner gegenwärtigen Lage, und er jammert, dass ihm sogar der geringe Lohn eines Tagelöhners vorenthalten werde. Weiter ab Vers 4. Wenn ich mich niederlegte, sprach ich, wann werde ich aufstehen? Bin ich aufgestanden, so wird mir's lang bis zum Abend, und mich quälte die Unruhe bis zur Dämmerung. Mein Fleisch ist um und um eine Beute des Gewürms und faulig, meine Haut ist verschrumpft und voller Eiter. Meine Tage sind schneller dahingeflogen als ein Weberschiffchen und sind vergangen ohne Hoffnung. Wie es scheint, ist Hiob mittlerweile davon überzeugt, dass er von den Geschwüren, die seinen ganzen Leib bedecken, nicht mehr geheilt werden kann. Den Tod vor Augen vergleicht er die Tage seines Lebens mit einem Weberschiffchen. So bezeichnet man ein wichtiges Bauteil an einem Webstuhl, das ständig in Bewegung ist und den Schussfaden sozusagen zwischen die Kettfäden schießt. So schnell, wie sich ein Weberschiffchen bewegt, so schnell sind seine Lebenstage vergangen, beklagt Hiob. Von seinen Freunden unterdessen hat er sich mehr erhofft. Wie heißt es doch so schön? Ein guter Freund zeichnet sich dadurch aus, dass er den anderen liebt, obwohl er ihn kennt, mit allen seinen Fehlern und Macken. Hiobs Freunde dagegen scheinen ihn nicht richtig zu kennen. Und auch Gott kennen sie nicht wirklich, auch wenn zumindest Eliphas viel über ihn geredet hat. Die nun folgenden Verse 7 bis 19 lese ich in einem Stück vor. Mit immer wieder neuen Formulierungen beschreibt Hiob seine missliche Lage und betet zu Gott. Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist und meine Augen nicht wieder Gutes sehen werden. Und kein lebendiges Auge wird mich mehr schauen. Sehen deine Augen nach mir, so bin ich nicht mehr. Eine Wolke vergeht und fährt dahin. So kommt nicht wieder herauf, wer zu den Toten hinunterfährt. Er kommt nicht zurück. Und seine Stätte kennt ihn nicht mehr. Darum will auch ich meinen Mund nicht wehren. Ich will reden in der Angst meines Herzens und will klagen in der Betrübnis meiner Seele. Bin ich denn das Meer oder der Drache, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir meinen Jammer erleichtern, so erschrecktest du mich mit Träumen und machtest mir Grauen durch Gesichte, dass ich mir wünschte, erwürgt zu sein und den Tod lieber hätte als meine Schmerzen. Ich vergehe. Ich leb ja nicht ewig. Lass ab von mir, denn meine Tage sind nur noch ein Hauch. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dich um ihn bekümmerst? Jeden Morgen suchst du ihn heim und prüfst ihn alle Stunden. Warum blickst du nicht einmal von mir weg und lässt mir keinen Atemzug Ruhe? Soweit die Verse 7 bis 19. Innerlich völlig zerrissen schreit Hiob zu Gott und würde ihn gleichzeitig am liebsten von sich stoßen. Einfach weil Hiob nicht verstehen kann, warum er so leiden muss. Er wünscht sich den Tod herbei und hofft dadurch, von seinem Leid erlöst zu werden. Denn immer noch, und das sollten wir uns an dieser Stelle in Erinnerung rufen, immer noch hat Hiob keine Ahnung davon, dass er und sein Glaube vom Satan auf die Probe gestellt werden. Und dass Gott aus tiefstem Herzen davon überzeugt ist, dass Hiob diese Probe bestehen wird. Weiter ab Vers 20. Hiob fleht zu Gott: Hab ich gesündigt? Was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin? Und warum vergibst du mir meine Sünde nicht oder lässt meine Schuld hingehen? Denn nun werde ich mich in die Erde legen, und wenn du mich suchst, werde ich nicht mehr da sein. sich in die Erde legen und nicht mehr da sein. Diese Bemerkung Hiobs zeigt, dass die Vorstellungen von einem Leben nach dem Tode zu seiner Zeit wohl noch sehr unkonkret sind. Schaut man sich im Alten Testament die Aussagen der Stammväter Israels an, so stößt man auch dort auf eher vage Angaben. So heißt es zum Beispiel an einigen Stellen: und er verstarb und wurde zu seinen Vätern versammelt. Auf jeden Fall scheint Hiob an einem Punkt angelangt zu sein, der tatsächlich sehr gefährlich für ihn werden könnte. Er fühlt sich nicht nur von seinen Freunden verlassen und nebenbei bemerkt auch von seiner Frau, die ihm schon recht früh keine Hoffnung mehr gemacht hat, sondern Hiob fühlt sich auch von Gott verlassen. Ich denke, dass nun wirklich der Zeitpunkt gekommen ist, an dem der Satan eine reelle Chance hat, Hiob zu Fall zu bringen. Andererseits wird nun der zweite von Hiobs Freunden die Gelegenheit haben, Hiob zu ermutigen und ihm wenigstens seine uneingeschränkte Solidarität entgegenzubringen. Meiner Einschätzung nach ist dieser zweite Freund, er heißt Bildad, ein eher nachdenklicher Mensch, der weder in Gedanken noch in seinem Handeln zu Schnellschüssen neigt. Vielmehr erinnert er mich von seinem Charakter her an einen Geologen, der sich eine Landschaft ansieht und hier und da zu graben anfängt, um zu verstehen, wie diese Landschaft entstanden ist. Und aus den Rückschlüssen, die er dann zieht, entwickelt er eine Vorstellung davon, wie sich die Landschaft in den nächsten Jahrmillionen verändern wird. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das absolut seriös. Als Christ jedoch bin ich davon überzeugt, dass sich Gott an solche Prognosen und Berechnungen nicht halten muss. Er als Schöpfer dieser Welt hat ungeahnte Möglichkeiten, den Fortgang dieser Welt zu beeinflussen. Und was im ganz Großen gilt, gilt auch im Kleinen. So verweist Hiobs Freund Bildad mehrmals auf Glaubenserfahrungen aus der Vergangenheit und zieht daraus Schlussfolgerungen für die Gegenwart und Zukunft. Er kennt jede Menge frommer Sprüche und verweist auf die Erfahrungen anderer Leute. Aber etwas wirklich Neues hat er nicht zu sagen. Ja, aus meiner Sicht traut er Gott nicht zu, dass er in einer verfahrenen Situation eingreift und alles zum Besseren wenden kann. Genug der Vorrede, mit dem 8. Kapitel des Hiob-Buches beginnt nun Bildads erste Rede. Es wird berichtet: Da hob Bildad von Schuach an und sprach: Wie lange willst du so reden, und sollen die Reden deines Mundes so ungestüm daherfahren? Meinst du, dass Gott Unrecht richtet oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie verstoßen um ihrer Sünde willen. Wenn du aber dich bei Zeiten zu Gott wendest und zu dem Allmächtigen flehst, wenn du rein und fromm bist, so wird er deinetwegen aufwachen und wird wieder aufrichten deine Wohnung, wie es dir zusteht. Und was du zuerst wenig gehabt hast, wird hernach sehr zunehmen. Denn frage die früheren Geschlechter und merke auf das, was ihre Väter erforscht haben, denn wir sind von gestern her und wissen nichts. Unsere Tage sind ein Schatten auf Erden. Sie werden dich's lehren und dir sagen und ihre Rede aus ihrem Herzen hervorbringen. Soweit die Verse 1-10. Sie merken schon, Bildad durchwühlt Hiobs Vergangenheit, um dort den Grund für sein gegenwärtiges Leid zu finden. Bestimmt sind deine Söhne daran schuld, so seine Vermutung. Bestimmt haben sie sich gegen Gott versündigt. Deshalb hat er sie getötet und nun wirst auch du von Gott bestraft. Und schon gräbt Bildad, unser Hobbygeologe, fröhlich weiter. Frage die früheren Geschlechter und merke auf das, was ihre Väter erforscht haben. So lautet seine Empfehlung an Hiob. Und dann legt er los mit drei gleichnishaften Bildern, die alle das Leben eines Menschen beschreiben, der nicht nach Gott fragt, sondern ganz im Diesseits verhaftet ist. Zunächst geht es da um ein von Wasser überschwemmtes Gebiet, das inzwischen so weit abgetrocknet ist, dass Riedgras und Schilfrohr zu wachsen anfangen. Sobald es ausgewachsen ist, wird es geschnitten und im Nullkommanichts ist es verdorrt. Dann ist von einem Haus die Rede. Gemeint ist sozusagen das Lebenshaus eines Menschen, also sein ganzer Besitz und seine Familie. Doch im Grunde ist dieses Lebenshaus kaum stabiler als das Haus einer Spinne. Gemeint ist ihr Spinnennetz. Das zerreißt, wenn man sich daran festhalten will. Und dann geht es schließlich noch um eine schnell wuchernde Pflanze, vielleicht um einen Kürbis. Er dient als Vergleich für das unbeständige Glück eines Sünders. Diese drei Bilder, die alle etwas Ähnliches ausdrücken, sind in den Versen 11 bis 19 zusammengefügt. Hier nun diese Verse im Zusammenhang. Bildad spricht: Kann auch Rohr aufwachsen, wo es nicht feucht ist, oder Schilf wachsen ohne Wasser? Noch steht's in Blüte, bevor man es schneidet. Da verdorrt es schon vor allem Gras. So geht es jedem, der Gott vergisst, und die Hoffnung des Ruchlosen wird verloren sein. Denn seine Zuversicht vergeht, und seine Hoffnung ist ein Spinnweb. Er verlässt sich auf sein Haus, aber es hält nicht stand. Er hält sich daran, aber es bleibt nicht stehen. Er steht voll Saft im Sonnenschein, und seine Reiser wachsen hinaus über seinen Garten. Über Steinhaufen schlingen sich seine Wurzeln und halten sich zwischen Steinen fest. Wenn man ihn aber vertilgt von seiner Stätte, so wird sie ihn verleugnen, als kennte sie ihn nicht. Siehe, das ist das Glück seines Lebens, und aus dem Staube werden andere wachsen. Soweit also diese von alters her überlieferten Worte der Weisheit, die sich Hiobs Freund Bildad zurechtgelegt hat. Im Grunde können sie Hiob eigentlich nur ermutigen, seine verzweifelten Gedanken an den Tod weiter zu spinnen. Denn, wie eben gehört, dreht sich alles um die Vergänglichkeit und Vergeblichkeit des menschlichen Daseins. Doch dann setzt Bildad diesem trostlosen Zustand doch noch etwas entgegen. Weiter ab Vers 20. Siehe, Gott verwirft die Frommen nicht und hält die Hand der Boshaften nicht fest, bis er deinen Mund voll Lachens mache und deine Lippen voll Jauchzens. Die dich aber hassen, müssen sich in Schmach kleiden, und die Hütte der Gottlosen wird nicht bestehen. Nach den schlechten Erfahrungen, die Hiob bereits mit den Ratschlägen seines Freundes Eliphas gemacht hat, wird er sich nun vermutlich fragen, welche der zurückliegenden Verse sein Freund Bildad wohl auf ihn gemützt hat. Sieht Bildad in Hiob denjenigen, dessen ganzes Leben von Vergeblichkeit und Vergänglichkeit geprägt ist? Und das ist es ja tatsächlich, wenn man Hiobs desolate Situation betrachtet. Oder sieht Bildad seinen Freund Hiob auf der Seite der Frommen, die einer glücklichen Zukunft entgegengehen? Die Antwort darauf dürfte klar sein, wenn man auf den Anfang von Bildads Rede zurückblickt. Dort hatte Bildad seinem Freund Hiob ziemlich unverblümt gesagt: Wie lange sollen die Reden deines Mundes so ungestüm daherfahren? Meinst du, dass Gott Unrecht richtet oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Also, auch die weiteren Ausführungen Bildads sind wohl als Zurechtweisung zu verstehen. Und weil sich Bildad dabei auf die Weisheit der Vorfahren beruft, dürfte es für Hiob nicht einfach werden, sich dagegen zu verteidigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel werden wir miterleben, wie sich Hiob auch gegen die Anschuldigungen seines Freundes Bildad zur Wehr setzt. Ob er die ach so weisen Worte der Vorfahren entkräften kann, die Bildad ins Feld geführt hat? Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.